wenn der Vorhang fällt. Sieh hinter die Kulissen, die Bösen sind auf Blut und die Guten sind gerissen. Geblendet vom Szenario, erkennt man nicht. Die wahren Dramen spielen nicht im Rampenlicht.
Freundeskreis aus Stuttgart, wenn der Vorhang fällt, von ihrem Album Quadratur des Kreises. Das glaubt man gar nicht, dass der Song schon 27 Jahre alt ist. 1997 erschienen, und wenn der Vorhang fällt, ist das Intro für diese Episode des Podcasts der Touristik, in der ich mich mit Michi Buller unterhalte über diverse Themen, die die Branche gerade beschäftigen. Und der Vorhang ist ja auch mehrmals gefallen. Einmal sehr traurig in München und sehr fröhlich in Berlin bei den Innovationstagen des VER. Beide Themen werden wir besprechen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen zum Travelholics Podcast. Der Podcast der Touristik hat gerade eine sehr spannende Woche hinter sich, und in den letzten Tagen waren besonders spannend. Es waren nämlich die Innovationstage des Verband Internetreisevertrieb VIR 2024 in Berlin. Zum ersten Mal in neuer Location mit neuem Konzept. Die Design Office haben uns beherbergt, und ich habe hier den Master of Disaster, den Vorstand vom VIR, Michael Buller, zu Gast. Hallo Michael.
Hallo Roman.
Und das ist jetzt einmal so ein bisschen Recap, und auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen Betrachtung der Situation, die wir haben, weil ich finde, das tut extrem Not, dass wir reden. Und das Reden, das hast du ja in deinem Eingangsstatement schon gesagt, das Reden ist wichtig, aber die Art, wie man miteinander redet, ist entscheidend. Und so möchte ich ganz gerne anfangen, bevor wir ein bisschen Rückblick auf zwei Tage Innovationstage geben. Wir haben eine Situation nach einer wirtschaftlichen Situation eines großen Veranstalters, die mehr als bedauerlich ist, denn die Beileidswünsche wurden schon oft ausgesprochen, auch von uns. Und jetzt haben wir eine Situation, wo sich sicher vieles neu sortiert im Markt, oder? Und das betrifft nicht nur die Onliner.
Nee, es betrifft eigentlich den ganzen Markt. Dass so ein großer Veranstalter Insolvenz anmeldet, hat ja einen Impact, der 11.000 Mitarbeiter hier betrifft, aber eben auch nicht nur in Deutschland, weil die 11.000 eben die ganze Welt verteilt sind, sondern es hat auch eine Auswirkung auf die Hotels, die vor Ort sind, auf die Kunden, die in dieser Situation waren, sowohl vor Ort als auch die gebuchte Reisen haben, die jetzt nicht stattfinden. Also das, die Auswirkungen, da sind so viele davon betroffen, das tut schon weh. Und wenn man sehr lange in der Industrie ist, wir haben Thomas Cook gehen sehen, wir haben Kooni gehen sehen und jetzt haben wir FT gehen sehen. Ja.
Wir haben JT gehen sehen.
Ja, also JT haben wir auch gehen sehen, genau.
Unterschiedliche Gründe, selbstverständlich. Natürlich, bei einer Insolvenz ist immer irgendwann das Geld alle, das ist immer identisch. Wir wollen auch nicht spekulieren, was da alles passiert ist, das können wir anderen überlassen. Ich finde aber die mediale Präsenz und die Art und Weise, wie dieser Fall konkret FDI jetzt ausgeschlachtet wird, schon sehr speziell. Siehst du das auch so?
Ja, es ist ja so, ich glaube, dass alle wussten im Markt, das ist schwierig. Ja, und dafür musste man auch keine Bilanzen lesen oder sonst irgendwas, sondern ein Unternehmen, das 500 Millionen Schulden, vielleicht sogar noch etwas mehr, aufgenommen hat, 30 Millionen Zinsen im Jahr bezahlen muss, das davor auch schon nicht so profitabel war, über die letzten Jahre wahrscheinlich rechnerisch 70 Millionen an Zinslast bezahlt hat, die 500 Millionen aufnehmen musste in Corona-Zeiten, nicht an der Börse ist, also somit nicht zu seinen Aktionären gehen konnte und sagt, gib mir mal Geld. Er ging zum Eigentümer, der hat auch noch mal Geld gegeben, aber es war allen klar, die brauchen einen Investor. Und alle wussten auch, es wird verhandelt, und gab es im Januar, lief das Jahr noch ganz gut, und dann ging eigentlich im Februar ein Feuerwerk von Nachrichten, wo auch jeder wusste, ist jetzt vielleicht nicht so gut, wenn man möchte, dass es in der Branche weitergeht. Und da muss ich einfach sagen, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür.
Ja, das ist vielleicht ein Kulturwandel, der sicher auch durch viele Sachen noch geprägt wird. Ne? Wir erleben das gesellschaftlich insgesamt, dass plötzlich Kommunikation anders funktioniert, dass plötzlich populistische Tendenzen eine sehr starke Macht haben in einer gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung, das ist sicher ein großes Thema, dass sehr schnell auf sehr kurz formulierte Aussagen gehört wird und diese dann auch gleich als endgültige Wahrheit genommen werden, selten hinterfragt werden, dass sich vielleicht auch an vielen Stellen gar nicht die Mühe gemacht wird, und ich will jetzt keinem unterstellen, dass er nicht recherchiert hat, aber dass man doch gerne schnell die Schlagzeile nimmt und nicht mal den Artikel und dass man die Quelle auch nicht immer hinterfragt. Ja?
Ich finde, das ist eigentlich das größte Problem. Also jetzt mal losgelöst von FTI, wie gesagt, das hat sicherlich, again, wenn du weißt, es ist spitz auf Knopf, dann hältst du dich vielleicht zurück, erst recht, wenn du weißt, was die Auswirkungen davon sind. Der andere Punkt ist aber, was man schon erlebt durch die sozialen Medien, man sieht ja, es gibt man muss ja nur das Wort E-Auto in den Mund nehmen oder einen Artikel schreiben und schon drehen alle durch und verlieren sämtliche Kontinenzen. Und das, was wir jetzt erleben, ist ja nicht nur, dass früher hat man mit Synonymen geschrieben, da hieß dann Mickey Mouse 13 und der liest da mal einen vom Stapel und dann wusste, okay, mittlerweile machen sie es mit Klarnamen, kriegen dafür dann auch Likes und zum Schluss endet es in der realen Welt, in der man sich eben auch nicht mehr zusammenreißt. Und das ist das, was wir eigentlich im Augenblick erleben. Ich bin erstaunt, was da durch die sozialen Medien losgelöst wird. Es ist zumindest meine Empfindung, dass das ein großer Verursacher davon ist. Wenn man überlegt, so ein Trump, der verurteilt ist wegen Vergewaltigung, verurteilt ist wegen Betrug, Akten mitgenommen hat und, also und noch diverse Gerichtsverfahren. Es ist der Heiland für eine bestimmte Anzahl von Amerikanern. Ich bin kein Amerikaner, ich sehe vielleicht nicht alles, aber ich weiß, so einen möchte ich eigentlich nicht, wäre nicht jemand, den ich in Deutschland gerne hätte, dass er ein Land regiert. Und so gibt es halt viele Beispiele. Ich meine, die AfD, wir haben Wannsee Teil 2 erlebt, wir haben gesehen, dass einige Abgeordnete eigentlich Landesverrat begangen haben, indem sie irgendwie Informationen an China und an Russland verkauft haben und. Das Problem ist irgendwie, wie viel darfst du dir heute noch leisten? Und
ich will es jetzt gar nicht zu groß machen, aber ich finde natürlich auch, wie viel Echokammern kann ich eigentlich gleichzeitig besuchen und wie schnell kann ich eigentlich happy sein, dass alle meiner Meinung sind und mich in diesem Gefühl sollen, obwohl es eigentlich nur 5 Leute sind, die da immer reden, und ich habe das Gefühl, ich bin Teil einer großen Bewegung. Das ist ja auch so, das sehe ich ja auch in der, also ob es jetzt die touristische Diskussion ist oder auch die politische Diskussion, das sind dann 10 Leute, die sprechen über irgendwas und es wird aber so getan, als sei es die halbe Bevölkerung. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, was war.
Das ist die Definition von Populismus eigentlich. Ja? Also man spricht fürs Volk, irgendwie die da oben, die große Verschwörung, die es immer dahinter gibt, der Retter, der dann auftaucht und alle ins Heiland bringt, allerdings auch keine guten Lösungen hat. Das ist Populismus zum Schluss. Ja? Und Populismus ist irgendwie offensichtlich der Zeitgeist. Jetzt kann man auch sagen, okay, es sind nur 16% zum Beispiel der AfD-Wähler, okay, kann man jetzt sagen irgendwie. Aber man sieht ja auch, so Narrative werden dann übernommen. Nehmen wir mal das Thema Bürgergeld. Ja, diese Diskussion um 5 Millionen Menschen, die Bürgergeld in Deutschland kriegen, wenn man sich damit beschäftigt, dann hat man da mal ein ganz anderes Bild drauf, aber das vielleicht nur am Rande. Aber das wird dann so als Narrativ von den Rechten verteilt und guck mal, da nimmt euch jemand was weg und die leben hier auf Kosten des Staates. Und dann übernehmen etablierte Parteien diese Narrative und diskutieren darum, anstatt in Aufklärung zu gehen und sagen, hört mal, ja, wenn wir da mal genau tiefer gucken, 1,7 Millionen Kinder, da sind Leute, die Bürgergeld bekommen, die andere pflegen und. Und zum Schluss bleiben 20%, also ein Fünftel von denen, die man, also man meint 100%, aber eigentlich bleibt ein Fünftel von übrig. So. Und da würde ich mir wünschen, dass wir selber als Gesellschaft in die Tiefe einsteigen bei solchen Narrativen, aber vielleicht auch den einen oder anderen auch zulassen, dass er solche Narrative als demokratische Partei dann einfach übernimmt, weil dann wird es zur Wahrheit.
Ja, das ist, vielleicht brauchen wir so eine Art individuelle Autokorrektur an irgendeiner Stelle. Okay, das ist vielleicht das eine. Das andere Thema, wir haben noch mal ganz kurz zurück nach München, ganz kurz und jetzt vielleicht auch so als ganz vorsichtige, sehr konstruierte Überleitung zu den Innovationstagen. Man sagt ja dann auch so schnell, naja, die haben das und das verschlafen und haben das nicht gemacht. Also ich habe ja schon mal gesagt, bin nicht der Meinung, dass es jetzt irgendwie ein Konzern kaputt gegangen ist, weil sie die Digitalisierung verschlafen haben, weil gerade in München hat man sehr mutig viele Projekte angestoßen, hat es gemacht, war zum Schluss einfach das Geschäftsmodell ein bisschen schwierig, oder?
Ich glaube, es gibt so viele Gründe, warum das nicht geklappt hat. Das Endergebnis kennen wir jetzt mal. Also ja. Da muss man schon auch Fehler betreiben, dass man in die Inhalte, entweder fehlt es auch an Weitsicht oder so, dass man Entscheidungen nicht getroffen hat und so weiter. Das, was eigentlich, nach wie vor, das eigentlich, was daran schlimm ist, jemand, der am Boden ist, tritt man nicht nach. Das ist zumindest das, was ich mal sozusagen als Kinderstube mitbekommen habe. Und wenn ich weiß, welche Auswirkungen ist, dann gehe ich auch sehr vorsichtig mit Aussagen um, die ich im Markt verteile. Und man kann auch seine eigenen Mitglieder warnen, das ist auch vollkommen legitim. Und vielleicht gab es ja auch das auch von anderen Verbänden, aber das macht man nicht über die Presse. Das macht man nicht über in einer Lautstärke, dass es auf jeden Fall stattfindet. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, was das soll. Erst recht, wenn man einen Markt hat, der sowieso in einer relativ starken Konzentration stattfindet. Also das Interesse müsste ja von allen sein, den Erhalt von möglichst Vielfalt. Das gilt auch übrigens für den Verbraucher, weil dadurch entstehen attraktive Preise. FTI war sicherlich ein echt schwieriger Wettbewerber. Deswegen, und dann gab es ja auch noch den Datenskandal, wo ich verstehen kann, dass viele richtig verärgert waren. Ja, da hast du eine
besondere Sensibilität, genau, natürlich. Genau. Das ist absolut nachvollziehbar. Und klar, da sind auch viele Fragen offen und viele, ja, Fragezeichen. Das muss man auch gar nicht sagen. Man kann sagen, das kann man jetzt unter den Tisch kehren und das ist jetzt damit erledigt oder so. Das finde ich auch. Also in jedem Falle, jedes einzelne Unternehmen, was da irgendwie betroffen ist, hat den Anspruch auf lückenlose Aufklärung und, genau, und Darstellung und so weiter. Das ist völlig klar. Das wollen wir gar nicht so werten jetzt. Gehen wir schon sehr, sehr tief rein in diesen Case und haben eigentlich zwei Tage gehabt, die ihr in Berlin veranstaltet habt mit einem neuen Konzept, die natürlich auch ein bisschen unter dem Einfluss standen. Aber man hat auch gespürt an diesen beiden Tagen, dass es tatsächlich auch eine Veränderung im Markt gibt, also dass es tatsächlich auch schon Reaktionen gibt. Wir haben einen sehr spannenden Veranstalter, der sich statt auf eine bestimmte Einkommensgruppe, auf eine Zielgruppe, ja, konzentriert hat, ja, wo plötzlich neue Konzepte in der Kommunikation stattfinden, die konsequent digitale Kommunikation leben, wo es nicht ein Mitarbeiter einer Marketingabteilung ist, der sich um Digitalisierung kümmert, sondern wo einfach alles nur noch Tech ist. Ja. Das ist ein Punkt, was ich sehr, sehr spannend finde an der Stelle, mit gigantischen Warenkörben, von denen man wahrscheinlich in anderen Städten in Deutschland geträumt hätte oder träumen würde. Das ist schon ein Punkt, der sehr spannend ist. Dann hattet ihr ein großes Thema.
Lass mich mal ganz kurz, was bei Journaway, was mich da fasziniert, ist, dass die sich tatsächlich um eine Generation kümmern, die sehr speziell ist, ja, darauf das ganze Modell ausgerichtet haben, vom Buchen, kostenfrei, Stornierung und Destination, der Weg, wie man bucht und. Was ich aber daran interessant finde, ist, dass sie diese Generation sozusagen ins Alter begleiten wollen. Also das habe ich noch nie von einem Veranstalter gehört. Ich kümmere mich um einen Generation Z und die begleite ich, bis sie in Rente gehen. Und wir haben dafür jetzt schon eine Idee, was passiert, wenn eben die Kinder da sind, was passiert irgendwie, wenn man sozusagen älter ist und so weiter. Und das finde ich eigentlich total spannend, dass jemand sich über seinen Lifetime Circle seines Kunden bis ins Alter schon jetzt Gedanken macht.
Ich finde es aber tatsächlich auch sehr mutig, wenn wir jetzt da schon noch drüber reden wollen, weil ich erlebt habe in den letzten Jahren, dass die Halbwertszeit von Dienstleistungen, Produkten und auch Anbietern immer kürzer wird.
Ja.
Na, das heißt also, Dinge, die wir irgendwie 1995 bis 98 gab es irgendwie Yahoo und Fireball oder es gab Napster oder es gab sowas. Also die Halbwertszeiten von solchen Geschichten, da könnten natürlich etablierte Unternehmen sagen, so, uns gibt es immer noch Mastercard seit vielen, vielen Jahren, einer der Sponsoren der Tage hier. Aber dass die jetzt sagen, ja, wir planen mal eine ganze Generation zu begleiten. Das ist schon echt mutig.
Ja, vielleicht war bei uns vielleicht der Reifegrad von diversen Browsern, die wir erlebt haben, noch gar nicht so klar. Ich meine, schau dir die Automobilindustrie an, die denkt ja auch in so einen Lifecycle, ja, und sagt, wann braucht unser Kunde den Sportwagen, wann braucht er, und du bleibst dann, versuchst deiner Marke treu zu bleiben. In dieser Art und Weise, wie die es heute präsentiert haben, habe ich es noch nie so gehört, und ehrlich gesagt war ich über diesen Gedanken, war ich total fasziniert, dass man so einen Gedanken führt und nicht irgendwie auf die aktuelle Situation und nur eingeht.
Naja, fand ich auch cool. Das war so ein Aspekt, den wir hatten. Dann hatten wir ein sehr, sehr spannendes Thema zum Thema OTAs, logisch. Das ist der Verband, der sich damit beschäftigt, das ist wichtig. Wir haben aber auch das KI-Thema ziemlich stark behandelt. Wir haben aber auch so eine Geschichten wie Risiko, Cybersecurity behandelt oder so. Das fand ich also auch sehr, sehr cool. Und was ich extrem cool fand, dann wollte ich fragen, wie kamt ihr da drauf, wie stark plötzlich das Thema Destination eigentlich auch platziert ist mittlerweile bei euch. Also es ist ja jetzt nicht mehr nur der Verband der Reiseverkäufer, ob jetzt offline oder online oder Omnichannel oder wie auch immer man das nennen will, multimodal, keine Ahnung, sondern es ist eine ganzheitliche Abbildung einer Wertschöpfung.
Ja, es ist interessant, also ich in den letzten Jahren war ich auf vielen Veranstaltungen, wo immer mehr Destinationen auch dabei sind, wo es auch um den Deutschlandtourismus geht. Und ich stelle einfach fest, ich bin fasziniert über welche digitalen Lösungen und so weiter, die nachdenken. Der Marcel, der zum Beispiel da war, den kenne ich jetzt schon ganz lange. Der war mit uns ja auch in China damals.
Kommt übrigens hier auch im Travelholics Shortcast, Innovation Shortcast, zum Thema Tourismus, Marketing Brandenburg und digitale Konzepte dazu.
Genau. Und die sind total untriebig. Und wie die über Digitalisierung in der Destination denken, finde ich total spannend, weil das ist ja sozusagen für uns möglicherweise sozusagen irgendwann mal so ein nahtloser Übergang. Also von einem Kunden, der online kauft, oder auch Generation Z, die dann in eine Destination kommen, die ebenfalls sozusagen sie digital auffängt, die auch natürlich auch im Vertrieb gehen oder so Dinge wie hier in Berlin, dass man eben mit einer Card in 5 Museen geht. Das hört sich jetzt erstmal total simpel an, ist aber technologisch echt gar nicht so trivial. Und deswegen finde ich es super, wenn wir mehr und mehr, wir haben ja auch einige Mitglieder, auch Hamburg Tourismus, die bei uns Mitglied auch mittlerweile sind, diesen Impact damit reinzubringen, deren Sichtweise auf die Dinge finde ich total wichtig. Und die sind eben digital schon viel weiter, teilweise weiter als die Produkte, die in ihren Destinationen sind.
Ja, wie ist das entstanden? Also sind die teilweise schneller als die Tour Operators, oder?
Ich glaube, da sind plötzlich viele Mutige. Ja, es ist nicht mehr so dieser Gedanke, wir haben da so ein Verkehrsbüro und dann kommen die Leute und
holen eine Broschüre
ab, ne? Irgendwie, sondern die sind ganz mutig, wie sie über Dinge nachdenken und sagen, wie können wir echte Mehrwerte für eine Destination, aber auch für den Kunden, der uns besucht, schaffen.
Das fand ich ganz interessant, also hat er auch gesagt, also Content und Kontext.
Ja.
Na, also beides muss zusammenpassen.
Ja.
Und nicht KI generiert, sondern für die KI generiert. Finde ich auch interessant. Also reinhören in diese Episode mit Marcel Tischer.
Er hat echt cool. Einen interessanten Gedankengang, auch wie er über das tatsächlich mit dem Thema KI denkt. Ja,
ja, wirklich sehr, sehr spannend. Dann weiteres Thema, was es natürlich auch noch gab, die Startup-Welt. Ihr habt aber diesmal auf die klassische Startup-Night verzichtet. Ne? Es waren ja trotzdem viele Startups hier.
Ja.
Und da merke ich, da ist KI-Alltag. Also ich habe kein Startup gehabt, die nicht irgendwie sagten, und nicht als Feigenblatt, ich mache was mit KI, sondern das war
im Einsatz.
Im Einsatz.
Und im täglichen Leben.
Genau.
Das ist ja so die glaube ich, die Herausforderung. Also wenn man sich überlegt, du bist ja auch lang genug bei dem Thema Internet irgendwie in den Anfangsjahren mit dabei, wie viel waren mutig, die gesagt haben, wir machen jetzt mal eine Webseite, wo man gesagt hat, gibt es da überhaupt Kunden dafür, werden die online kaufen, was machen die da? Und. Und bei KI ist es ja jetzt genau das Gleiche. Ja. Wie viele Kunden oder wie viele Menschen selber in ihrem Privatleben oder ihrem Berufsleben nutzen KI und setzen sie ein? Die Zugangshürde ist es nicht, sondern es ist einfach, mache ich es oder mache ich es nicht. Und bei den Unternehmen ist ja genau das Gleiche. Also wie mutig ist man? Ich muss immer lachen, weil so der eine oder andere sagt, ja, also da gibt es dann ein Ergebnis und das prüfe ich dann nochmal. Ja, also irgendwann musst du loslassen. Also sonst hat es ja auch keinen Effekt, sage ich jetzt mal. Also deswegen ist es schon interessant, wie das auf dieser Richtung läuft. Es gibt aber, finde ich, auch noch zwei Aspekte, die mir in all diesen Diskussionen immer untergehen. Der eine Aspekt ist, wie werde ich, oder sagen wir mal so, wir kommen in ein Zeitalter von Ergebnissen, nicht mehr vom Suchen. Das heißt, du wirst irgendwann blind diesen Sachen trauen. Das heißt, dein Microsoft, wo es eingebunden ist, oder an deinem Handy. Und wie werde ich ein Teil des Ergebnisses? Das wird die Herausforderung werden. Und diese Systeme gehen ja nach Relevanz. Das heißt, der schaut nach, wie kommen Begrifflichkeiten in Verbindung mit anderen Begrifflichkeiten, und dann sage ich, dann kaufst du eben bei Y. Und alle, die bisher nicht digitalisiert haben oder dann auch immer hinterherstrecken, die haben das Problem, dieser Zug ist bereits abgefahren. Und was jetzt noch dazu kommt, ist das, was Google und Apple gerade angekündigt hat. Das ist sozusagen, dass dein Handy deine eigene KI wird, weil der kennt deinen Kalender, der kennt deine E-Mails, der kennt, mit wem du telefoniert hast, der kennt deine Bewegungsdaten und so weiter. Und der hilft dir jetzt, das ist die Stufe 1 und kombiniert und was auch immer. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, wann der auch für dich zum Kaufen geht, weil der hat das beste Geschmacksprofil von dir, und das stimmt ja dann auch. Und du hast auch kein Datenschutzproblem mehr auf der anderen Seite, und du musst auch gar nicht mehr rauskriegen, ist es Michi Buller, weil die Maschine anfängt, auf deiner Seite oder direkt beim Leistungsträger das richtige Produkt für dich rauszusuchen. Die Frage ist nur, wen brauchst du dann noch in dieser ganzen Kette?
Das ist, also ich nenne das gerne den Spotify-Effekt, weil ich plötzlich Musik höre, die Spotify mir vorschlägt, und dann sage, oh, Spotify, gut gemacht, gut gefunden, hätte ich alleine nie entdeckt. Mhm. Gut, ab und zu habe ich noch Freunde, die mir eine Platte empfehlen, und viele Sachen habe ich auch selbst zu Hause, aber dennoch, so Neuentdeckungen kommen dann tatsächlich oft, weil mir das einfach vorgeschlagen wird, und dann passt das sehr gut, und plötzlich, und ich bin mir sicher, wenn ich mir, also die Apple-Entwicklung anschaue, und nicht nur den Apple-Aktienkurs seit Einführung des, ich glaube seit Einführung des iPods verhundertfacht, ja, also 1000, ja, also gigantisch, dann wird es genau bei dieser großen Nutzerzahl und bei dem Einsatz, den die Nutzer ja auch wieder geben, weil die tragen ja dazu bei, dass das Ding immer besser wird, einen sehr, sehr hohen Vertrauensfaktor geben, der vielleicht auch anders aussieht als in sozialen Netzen, weil es natürlich auch so ein Ethos-Thema gibt, aber da könnten wir jetzt weiter aufgehen. Also da bin ich mir sicher, in 3 Jahren auf den Innovationstagen reden wir nochmal über Geschäftsmodelle, die wir uns heute noch gar nicht ausmalen können.
Ja, und auch, was machen die bisherigen Geschäftsmodelle und wie die da mit diesem Wandel und der Herausforderung dieses Wandels dann umgehen werden.
Und ich hoffe, wir fangen dann nicht wieder mit einer traurigen Meldung an, sondern mit vielen coolen neuen Ideen und Erfolgen. Michi, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir auch für diese großartigen Innovationstage.
Vielen Dank, Roman.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.
Max da, bei Gefahr bleib ich klar, wie Che Guevara. Meine Seien nicht echt, wie eine Fata Morgana. Doch beide meinen Bein wie Boxer Kram und Aburana. Brasilisches, die Tradition der Familie wart. Mein Ego ist durchwachsen wie der Wald in Brasilien war. Ich baue mir mein Ding, zieh's durch, bis man mein Echo hört. Echauffiert euch, ich bewahre mir eure Ehefurcht. MCs sehen uns als Verfechter einer neuen Ära. Ich bin nicht euer Lehrer, ich seh das Ganze ein bisschen klarer. Kein Klugscheißer, der denkt, sein Shit sei deep und stinkt nicht. Alter, mach mal Platten, jeder zweite linkt dich. Doch ich bin jung und open-minded, weiß, wen ich als Freund und Feind hab. Bereue keinen Tag, an dem ich redlich Revue passieren ließ und endlich alles verwarf. Weil erstens Ansichten sich ändern und zweitens ich das darf. Es ist in meinen Texten nachzulesen. Ich frage mich, wie lange man braucht, um sich aus der Namenlosigkeit zu lösen, sich und sein Wesen zu offenbaren. Wo bleibt die Antwort auf die Frage, die noch offen war? Allein dieser Umstand nimmt uns schon die Illusion. Man sehnt sich nach Ruhm, Sensation, will Fusion. Blut um die Gunst des Konsumkinds. Denk an den Stumpfsinn, bevor du Keep It Real in den Mund nimmst.